Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Wellbeing Code. Heute widmen wir uns einem Thema, das in klassischen Gesundheitsgesprächen oft ein bisschen zu kurz kommt, obwohl es viele von uns betrifft. Die Männergesundheit. Ich freue mich sehr, dass ich heute Dr. Thomas Führer bei uns begrüßen darf. Herr Dr. Führer ist Facharzt für Dermatologie und Allergologie und hat sich auf die gesundheitlichen Bedürfnisse von Männern spezialisiert. Und damit sprechen wir heute von Frau zu Mann und ich sage herzlich willkommen, lieber Thomas, zur ersten Basissendung zur Männergesundheit.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Zum Einstieg direkt eine etwas ungewöhnliche Frage, frei nach Herbert Grönemeyer. Ab wann ist ein Mann ein gesunder Mann?
Das ist wirklich eine ungewöhnliche Frage. Herbert Grönemeyer hat ja Anfang der 80er Jahre dieses Lied geschrieben. Und ich kann mich gut erinnern, es war ja lange Zeit auch in den Charts relativ oben. Und ich kann mich an gute und schöne Feten erinnern im Freundeskreis und Familienkreis, wo wir also wild auf dieses Lied getanzt haben und insbesondere auch mitgesungen haben. Und auch die Frauen haben mitgesungen. Und ich kann mich auch erinnern, dass das schon immer so eine Sache war, wo wir Männer uns angeschaut haben. Man hat die Muskeln gezeigt, die Brust wurde geschwelgt. Ja. Und es hat, sagen wir mal so, in einem selbst das Männerbild ausgelöst, welches so Anfang der 80er, 84, 86, 88 herrschte. Das hat sich geändert, das Männerbild. Und ich denke, wenn heute das Lied gespielt wird, gibt es eine andere Fantasie oder ein anderes Mindset dazu, als es damals war.
Du, jetzt erlebe ich in meinem Umfeld immer mal wieder so, dass Frauen tendenziell mehr oder auch lieber über ihre Gesundheit sprechen als Männern. Ist das ein Klischee oder wie siehst du das auch in deiner eigenen Praxis?
Nee, das ist so. Und das passt jetzt genau zu Herbert Grönemeyer und dem Jahrgang, wo das Lied ja dann auf den Markt kam. Wir unterscheiden ja so schön hier die Babyboomer. Es geht ja so bis Jahrgang 64, dann kommt die Generation X, bis Jahrgang 75 oder 79, dann kommt die Generation Y und bis Jahrgang 95, 96. Und da gibt es doch erhebliche Unterschiede im Männerbild, der Wahrnehmung und auch, wie man über sich selbst und auch über seine eigene Gesundheit spricht. Also die Boomer, ich bin jetzt seit 1988 als Arzt tätig, die Boomer hatten es am schwersten, über Gesundheit zu sprechen. Es ist das Männerbild, das damals vorgeherrscht hat. Und das hat ja was mit der Erziehung zu tun, mit Männervorbildern aus der seiner Zeit, die in den Romanen, in Fernsehen, Film und Funk transportiert wurden. Das war ein Männerbild, so, ich will es mal platt sagen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und wenn ich so denke, Sylvester Stallone und, wer da alles so vor der Kamera stand, das hat bedeutet, dass das Männerbild etwas war, das Schwäche zeigen wirklich nicht angesagt war. Und das hat dazu geführt, dass viele Männer auch so wenig Introspektionsfähigkeit haben. Das hat sich dann ein bisschen geändert mit der Generation X, also 65 und später geboren bis Ende der 70er. Die sind schon offener. Da ist es über die Männergesundheit oder überhaupt über Gesundheit und den eigenen Körper zu sprechen schon wesentlich einfacher. Noch einfacher ist es dann die Generation Y, ich sag mal so von Jahrgang 80 und älter, meine Kinder sind Anfang der 90er Jahre geboren, die gehen mit dem Thema schon viel offensiver um und es ist wesentlich einfacher, damit zu sprechen mit den Männern dieser Generation. Die sind auch viel introspektionsfähiger.
Thomas, ab welchem Alter im Schnitt kommen Männer zum ersten Mal in deine Praxis?
Also seltener, so sagen wir mal, so schon mit 30 bis 40. Das sind dann meistens die Männer, die das erste Mal feststellen, hoppala, ich will zwar viel erreichen, aber mein Körper spielt da nicht mehr so mit. Es ist auch gleichzeitig die sogenannte Rush Hour des Lebens zwischen 30 und 40, geheiratet, Haus gebaut, verschuldet, Karriere will man im Beruf machen und gleichzeitig Kinder, das Thema Kinder. Dann gibt's so eine kleine Lücke zwischen 40 und 50, will ich mal sagen, und so mit 50, 55 plus, da geht's dann richtig los.
Mhm. Und zu welchen typischen Beschwerden oder auch Veränderungen in der Gesundheit kommen die Männer ab 40, Mitte 40 dann zu dir?
Ja, sag mal so, das ist so das Erste, was dann auffällt den Männern, dass sie viele Pläne haben, aber auch Ziele und plötzlich das gesteckte Ziel eher so ein, sagen wir mal, ein hypothetisches oder geistiges Ziel ist, was aber der Körper nicht mehr mitmacht. Wir haben ja in der Betreuung von Jugendlichen auch so ein Gender Gap. Das heißt also, die Mädchen und Jungs sind beim Kinderarzt und dann so, die sind ja auch Kinder- und Jugendärzte, eigentlich noch so bis zum 18. Lebensjahr zuständig. Und dann trennt sich da so ein bisschen das Geschlecht dahingehend, dass die Jugendlichen so mit 12, 14, 15 nicht mehr so gern zum Kinderarzt gehen. Die fühlen sich dann so in der Pubertät schon erwachsen und so weiter und so fort. Also will man dann auch entsprechend anders nicht mehr zum Kinderarzt gehen, schon gar nicht mehr mit den Eltern. Und dann ist es so bei den Mädchen, die gehen ja dann zum Gynäkologen. Dann ist das Thema Verhütung, Vorsorge etc. Dann sind die Mädchen und jungen Frauen von daher schon bestens versorgt. Sie können auch Fragen über die Gesundheit mit dem Gynäkologen besprechen, wenn es auch kein gynäkologisches Thema ist. Und was machen die Jungs? Oh, nix. Früher hatten wir ja noch zur Wehrpflicht, ist ja wieder jetzt in der Diskussion, die Musterung. Bei der Musterung war das für viele zumindest nochmal so ein Cut zwischen 18, 19, 20, wo man eine Untersuchung beim Arzt stattfand. Und danach gibt es eigentlich keine, oder damals gab es dann auch keine weitere Betreuung. Und heute fällt diese Musterung ja weg, haben wir keine Wehrpflicht mehr. Das heißt, junge Männer sind oftmals medizinisch überhaupt nicht betreut, bis sie dann 30, 35, 40 werden. Dann ist es oft so, dass in dem Alter schon krasse Erkrankungen auftreten können. Die meisten, die ich sehe in dem Alter, haben allerdings mit Stress zu tun. Also erstmalig so eine richtige Stressüberlastung des Körpers, Burnout, natürlich psychisch auch. Und dann ist das erste Mal, wo wieder mal ein Arzt aufgesucht wird. Und wenn es, was weiß ich, eine schwere Grippe mit 33 ist oder angesteckt durch die kleinen Kinder, umgehen oftmals Männer, die haben dann so 10, 12 Jahre keine Betreuung gehabt, gehen sie das erste Mal wieder zum Arzt. Und das ist eine, also da muss man eigentlich an der Stelle ansetzen. Es gibt so ein Beispiel, das ist der Hodenkrebs. Hodenkrebs ist ja etwas, was bei den Männern bei dieser Nustero sehr häufig aufgefallen ist. Und damals war es so, dass Hodenkrebs klar auch aufgetreten ist wie heute auch. Aber das war in der aller Regel eine unkomplizierte Geschichte oder unkomplizierter, weil es ja früh behandelt werden konnte. Heute, dadurch, dass das ja wegfällt und Männer erst kommen, wenn sie wirklich Symptome haben, oftmals dann auch zu spät, sind viele Verläufe nicht mehr so günstig wie früher. Also auch das ist so ein Beispiel für diese, sagen wir mal, Unterversorgung in dieser Altersgruppe. Also hier müsste man ansetzen, um viel mehr Bewusstsein für die jugendlichen Männer der Gesundheitsversorgung zu erwirken.
Das heißt, der präventive Zugang zu männerspezifischen Gesundheitsthemen ist in der Regel gar nicht so stark ausgeprägt, nicht gegeben.
Genau. Das ist natürlich etwas, ich sage das jetzt mal zwischendurch, das kommt dann als später nochmal als Frage, das ist aber etwas, was ja schon sehr früh beginnt. Es ist also letztlich, es sind die Vorbilder, die ja schon in der Familie gegeben werden, wie geht man mit Krankheit oder mit psychischen Problemen um und auch, wie gesagt, immer das Thema Vorbild Männer. Und die Familie ist am Anfang der Kern sozusagen des Ganzen, aber dann kommt die Kita, dann kommt der Kindergarten. Wir wissen ja alle, in der Kita und in Kindergärten arbeiten zu 95% Frauen, sage ich einfach mal. Ja. Das heißt, männliche Vorbilder sind da oft nicht so vorhanden. Und wenn wir an die vielen Patchwork-Familien denken oder alleinerziehende Mütter, dann fehlt oft ein Vorbild. Da wird eigentlich Gesundheitserziehung ganz wichtig oder ist ganz wichtig, gerade in dem Alter. Es gibt ja diese großen Studien auch zur Volksgesundheit. Sagen wir mal so, in meinem Alter mit über 66 wenn ich jetzt alle Vorsorgen mache und mich gesund ernähre, Sport und so weiter, was ich auch tue, dann ist das schön für mich, aber es ist für die Gesamtheit nicht mehr so ganz entscheidend. Für die Gesamtheit wäre es entscheidend, diese Erziehung gerade zu gesundheitsbewusstem Verhalten im Kindergarten anzufangen. Das hat den größten Effekt und auch den größten Hebel letztlich. Ja, und da ist es gerade beim Benner-Bild, da sind wir wieder bei dem Benner-Bild, Herbert Grönemeyer, ja. Ist es so, dass da auch das Vorbild, was die Gesundheit und die Zuwendung zum eigenen Körper angeht, oft die Vorbilder fehlen.
Du, dann lass uns zu dem Alter kommen, wo du meist den Erstkontakt hast mit deinen männlichen Patienten. Ab 40, Mitte 40. Die weibliche Menopause ist ja zum Glück mittlerweile vielfach im Gespräch. Die männliche erlebe ich noch weniger, ganz konkret die Andropause. Was ist jetzt genau die Andropause und wie unterscheidet sie sich von der weiblichen Menopause?
Es ist so, also wenn man davon ausgeht, der Mann ab 40, sagen wir mal so, noch mehr tritt es im Vordergrund so ab 50. Also man muss sagen, mit 24 haben wir ja so unser physiologisches Maximum. Und ab 24 gibt es einen gewissen Abbau. Ich mache es mal nur fest an der Muskelmasse. Man sagt ja so, ab 24, 26, 27 verliert man 1% der Muskelmasse. Das heißt also, irgendwann ist es dann schwierig, wenn man nichts tut, also so Couch Potato, dass man dann im Alter feststellt, na ja, es ist alles etwas schwerfällig und so weiter. Man sieht auch viele ältere Menschen, die dann auch wirklich sehr schwerfällig daherlaufen. Letztlich ist es ein klein bisschen Eigentor, weil wenn ich jetzt etwas mache, die Muskulatur pflege und diesen Abbau verhindere, indem ich einfach nur dann diese Muskelmasse erhalte, die ich gerade zu diesem Zeitpunkt habe, und das geht zu jedem Zeitpunkt. Es gibt Besuchungen von 80-Jährigen, von 85-Jährigen, ja, die eine super Muskulatur haben, die regelmäßig trainieren, dann kann ich so einen gewissen Abbau aufhalten. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung, so wie der Oberschenkeldurchschnitt im MRT aussieht von einem 18-Jährigen und von einem 80-Jährigen. 18-Jährigen kann man sich vorstellen, Riesenmuskulatur, kleines Fettgewebe. 80-Jähriger untrainierter, ja, da sieht man Menge Fettgewebe, wenig Muskel. Aber es gibt trainierte 80-Jährige, da können Sie im MRT, da kannst du im MRT, nicht unterscheiden, das Bild, ob der jetzt 18 oder 80 ist. Das ist echt irre. Das heißt, ein Schlüssel ist da die Bewegung. Und das ist etwas, was ich feststelle, dass gerade so mit 40 und 40 plus bei den meisten, die ja gerade aus dieser Rush-Hour des Lebens, was ich ja vorhin schon skizziert habe, ne, mit Ausbau und Kindern, da habe ich natürlich wenig Me-Time und wenig Zeit für Sport oder die Pflege des eigenen Körpers. Und das schlägt dann zu. Dann kommen so die ersten Bewegchen wie Gelenkbeschwerden, Rückenbeschwerden, vielleicht ein Bandscheibenvorfall, Sehnenzerrungen etc. Und das ist dann auch für Kunden mit einem Leistungsverlust. Insbesondere, wenn das Körpergewicht auch noch zugenommen wird. Und dann mit 50 jetzt noch ein bisschen dramatischer, denn dann stieg erstmalig auch sozusagen das Hormon. Ich will auch nicht sprechen von Defizits zu, aber sagen wir mal so, wir wissen ja, das Testosteron senkt sich auch im Laufe des Lebens. Und es kommt an zwei Sachen dazu. Also wenn jemand nicht fit ist und nicht regelmäßig jetzt, sagen wir mal, trainiert, ich komme da später nochmal drauf zurück, dann ist auch der Muskelstoffwechsel nicht so aktiv. Auf der einen Seite, der auch die Hormonproduktion beeinflusst. Auf der anderen Seite haben wir einen Nachlass der Hormonproduktion. Das spüren viele Männer gerade so 50. Und vielleicht kennen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis, die höre jemanden. Männer mit 50, die machen dann so Sachen. Die fahren dann nochmal Rennrad über die Alpen. Manche kaufen sich ein Motorrad. Ja, oder müssen noch einen neuen Sportart neu erlernen oder so. Es gibt dann nochmal so ein Riesenwettkampfthema. Weil bewusst oder unbewusst Männer in dem Alter genau merken, hoppala, hier verändert sich jetzt was. Und ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Und wenn ich beim Fußballspielen mit den Jungen noch mithalten konnte, dann kann ich das plötzlich nicht mehr. Ja. Und das ist so 50 bis so eine echte Grenze. Und es ist irre, wenn ich nachfrage, was Männer mit 50 machen. Ja, ganz toll.
Gibt es bei der Andropause auch unterschiedliche Phasen?
Sagen wir mal so, das hängt wirklich vom Gesundheitszustand der Einzelnen ab. Also es gibt wirklich gut, sagen wir mal, vom Mindset gut aufgestellte Männer, die merken da relativ wenig. Das sind aber auch Männer, die, sagen wir mal, selbstbestimmt ihr Leben führen können, oftmals auch sehr glücklich im Beruf sind, die Erfüllung finden in dem, was sie tun, die Erfüllung finden auch so im Freundes- und Familienkreis, die kein Übergewicht haben, die nicht rauchen, alkoholmäßig. Da ist das eher etwas, was viel, viel später auftritt. Aber die, die vorher so keine Bewegung gemacht haben, vielleicht sich nicht so wohlfühlen im Beruf, in der Familie, und die sich haben, ich sage mal, auch so ein bisschen gehen lassen vom Lifestyle, Übergewicht, Bauchumfang über 100 oder 102, ja, da macht sich das viel, viel früher bemerkbar, eben mit so einer Leistungsschwäche. Und das führt dann auch zu einem gewissen Stress, ja, mit Gegenreaktionen. Man will ja noch was leisten, ja, will noch sein Mann stehen, in Anführungsstrichen. Und da kommen auch schon eher mal dann die ersten Potenzprobleme und Libido-Probleme zu Vorschein. Das ist alles so ein bisschen schleichender und nicht zu vergleichen mit der Menopause von Frauen, wo ja wirklich erhebliche Probleme auftreten können. Aber nichtsdestotrotz, letztlich ist es die gleiche Entwicklung, nur viel, viel langsamer.
Inwiefern spielt der Testosteronmangel eine Rolle?
Also meine Erfahrung ist, es gibt natürlich den Testosteronmangel auch schon in früheren Jahren. Lassen wir mal angeborene Geschichten mal weg. Testosteronmangel tritt auch schon in früheren Jahren auf, bei zum Beispiel Schilddrüsenstoffwechselstörungen oder andere Stoffwechselstörungen, aber insbesondere bei Stress. Also viele Männer, die, so mit Ende 20, Anfang 30 bei irgendwelchen, ich sag's mal so, Beratungsunternehmen arbeiten, um es allgemein zu sagen, ja, und dann auch zum Teil sich noch brüsten mit 60 Arbeitsstunden pro Woche, die knicken regelmäßig hormonell ein. Und ich habe schon welche, die ich auch in diesem Lebensalter substituieren musste für eine gewisse Zeit. Wenn aber diese Wahnsinnsbelastung aufhört, dann reguliert sich das allerdings. Bei dem Mann, sagen wir mal, ab 50, 55 ist es sehr unterschiedlich. Fitte Männer, die ich schon beschrieben habe, normalgewichtig, Nichtraucher, haben da eher weniger Probleme. Diejenigen, die Übergewicht haben und andere Risikofaktoren, haben da schon eher Probleme, auch dann einen Testosteronmangel zu entwickeln. Wobei oftmals auch bei Potenzproblemen und Libido-Problemen der Testosteronmangel nicht im Vordergrund steht. Also wir sehen sehr häufig, oder ich sehe auch sehr häufig in meiner Sprechstunde, wir machen die auch gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, sehen wir häufig auch Männer, die einen ganz normalen Hormonspiegel haben, aber eigentlich die Symptome eines Hormonmangels zeigen. Ja? Aber das hat etwas mit Lifestyle zu tun. Und andere Risikofaktoren. Und da sind wir gerade bei dem Risikofaktor, und das ist ja an der Munde, Herz-Kreislauf, das ist das Allerwichtigste. Ne? Bei Potenzstörungen muss ich immer auch Herz-Kreislauf ausschließen, dass nicht jemand dadurch Blutungsstörungen hat, etc. Das macht sich natürlich im Genitalbereich auch bemerkbar.
Welche Rolle spielen Mikronährstoffe bei dir in der Praxis?
Eine große Rolle. Wir haben ja eine Spezialabteilung, wir haben die Gesundheitssprechstunde genannt. Wir beschäftigen uns mit der Mitochondrien, mit der Energie. Ich bin ganz elektrisiert 2019 worden durch den Nobelpreis, der vergeben wurde, durch die Entdeckung, dass dieses intermittierende Höhentraining, intermittierende Hypoxie, also weniger Sauerstoff intermittierend gegeben, dass das die Mitochondrien erneuert. Und das ist in der Tat so, dass wir uns da, haben wir einen Schwerpunkt in der Praxis, weil Dermatologie, also Haut, ist ja auch, wie man so schön sagt, Spiegel der Seele. Und Stress spiegelt sich sehr häufig auf der Haut und insofern haben wir natürlich viele Gestresste bei uns. Und Neurodermitis, Urtikaria, Nesselsucht etc. gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und da ist es sehr schön, da auch anzusetzen und auch etwas anzubieten, unseren Patienten etwas zu tun, wieder fitter zu werden oder auch die Energie wieder zurückzugewinnen. Und in den letzten Jahren gerade Thema Post-Covid oder auch nach Virusinfektionen, nach anderen Virusinfektionen, nach OPs, oder nach auch belastenden Lebensereignissen, dass man da wieder die Energie aufbauen kann, jetzt in Form dieser Hypoxietherapie, also der zeitweise Sauerstoff dazu. Es gibt ja vier Möglichkeiten, die wir haben als Säugtiergattung, ja, die Mitochondrien wieder zu erneuern. Das ist einmal das Hypoxie-Training oder Therapie. Dann haben wir ja die Möglichkeit, mit der Kälte zu arbeiten, also Kältekammer, kalt duschen etc., was das braune Fettgewebe und so weiter, die Mitochondrien erneuert. Dann wiederum das moderate Kraft- und Ausdauersport und letztlich eine entsprechende gesunde Ernährung. Da habe ich jetzt noch nichts von den Mikronährstoffen gesagt. alle vier Dinge zielen aber darauf ab, dass die Mitochondrien erneuert werden. So, und jetzt kommt's. Wir können ja die Funktion der Mitochondrien messen. Und wenn wir sehr viele alte Mitochondrien haben oder zu wenige und die Energie nicht bereiterstellt wird, dann brauchen wir neue. Wie das geht, wissen wir. Aber ohne die Bausteine kann kein Mitochondrium wachsen. Ich kann auch kein Haus bauen, ohne entsprechend mein Zement, Mörtel oder die Steine zu haben. Und das sind die Mikronährstoffe. Also die Mikronährstoffe haben diesbezüglich einen ganz, ganz hohen Stellenwert, weil ohne die geht's gar nicht. Und das ist etwas, was man messen kann, was man auch gut substituieren kann. Und ich finde es immer sehr gut, auch so zu begleiten, als Beispiel Vitamin D, ist jetzt kein Mikronährstoff, aber ein Vitamin. Und man kann es ja messen. Ja, uns wird immer oftmals auch gesagt, ja, Vorsicht vor Vitamin D, nicht zu viel. Dann mache ich zweimal im Jahr den Messwert, dann passt's. Und andere Mikronährstoffe kann ich ja genauso messen. Magnesium, jetzt hat man Q10, etc.
Das heißt, da gehst du ganz gezielt vor über die Diagnostik und dann das gezielte Supplementieren.
Eine ganz gezielte Diagnostik. Wir haben so drei Tools. Gut, besser, best, ja, und wo wir dann da in der Spitze um die 80 Laborwerte bestimmen, ja, das ist nicht in jedem Falle notwendig, ja, aber wenn es notwendig ist, und dann können wir dort ganz gezielt eine Empfehlung abgeben. Und es gibt ja heute super Produkte, auch Zusammenstellungen, die man nehmen kann. Wichtig finde ich nur, dass es nach bestem Wissen und Gewissen, nach den Empfehlungen oder nach insbesondere auch Laborwerten gegeben wird, denn einfach nur reinschütten, das ist vielleicht auch nicht gerade so das Allerbeste. Und natürlich ist es ideal, wenn gleichzeitig zu der Mikronährstoffbehandlung oder Therapie auch über Lifestyle gesprochen wird.
Ja, gewisse Lifestyle-Veränderungen dann auch stattfinden für einen ganzheitlichen, langfristigen Zugang. Thomas, wir haben für die heutige Episode auch unsere Biogena-Community befragt über Instagram und die MyBiogenaCoach-App unter dem Hashtag AskTheCustomer. Und ich würde gerne mit dir einen kleinen Streifzug quer durch Prostata, Blase und Stoffwechsel des Mannes machen. Die erste Frage ist, ab wann sollten Männer sich mit der Prostata beschäftigen und worauf sollten sie achten?
Sagen wir mal so, Ausnahmen wäre jetzt eine Prostatitis, also eine Prostataentzündung, auch in jugendlichen Jahren durch Verkühlung oder auch durch sehr häufigen Geschlechtsverkehr, was auch mal sein kann, ja, also an Überlastung, in Anführungsstrichen gesprochen, ist es so, dass, sagen wir mal so, ab 40, 45 sollte man tatsächlich eine Vorsorge machen. Und für mich ist ganz wichtig, einmal diesen PSA-Wert. Er ist in der Fachgesellschaft umstritten, trotzdem jetzt gerade wieder Anpassung der Leitlinien. Also der prostataspezifisches Antigen, gibt es auch Erhöhungen durch andere Dinge. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bildgebendes Verfahren. Wir haben ja diese Ultraschallmöglichkeiten, wird eine kleine Ultraschallsonde in den After eingeführt und dann kann man die Prostata genau dometern. Das muss man jetzt sicherlich als 40, 45-Jährige nicht ehrlich machen, aber ab 50 würde ich es ehrlich machen. Denn der Prostatakrebs ist bei uns der häufigste, also nicht der zweithäufigste. Der häufigste ist ja der Darmkrebs bei Männern und Frauen, aber der zweithäufigste bei Frauen ist ja der Brustkrebs, bei uns Männer der Prostatakrebs, und da sollte man schon was tun. Schwierig ist es natürlich, dann im Alter, viele Prostatapatienten oder Prostatakrebspatienten werden ein Stückchen übertherapiert. Ja, ich glaube, die Statistik sieht so aus, dass man 30 Männer übertherapiert, um ein Leben zu retten. Aber mit den neuen Verfahren, insbesondere mit den MRT-Verfahren, kann man das sehr schön verfeinern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was man feststellt, das ist ja das sogenannte BPS-Syndrom, also das benigne, also harmlose Prostata-Syndrom. Das ist etwas, was so altersabhängig so zwischen 60 und 70 auftritt. Man stellt also fest als Mann, dass der Strahl beim Urinieren nicht mehr so fest und auch nicht mehr so hoch geht. Also wenn man früher noch mit 10, 12 über den Zaun und so weiter aktivieren konnte, das funktioniert mit 60, 65 garantiert nicht mehr. Und es kommt auch zu einem gewissen Nachträufel. Ich sag manchmal so spaßhalber, das ist dann so das Alter, wo dann die Unterwäsche vom Weiß auf Schwarz gewechselt wird. Ja, wir wissen, worum was wir reden. Es gibt so ein gewisses Nachträufeln, was normal ist. Und das hat damit zu tun, es ist nicht gleich eine Blasenschwäche, aber es ist eine Schwäche der Prostata, dass die einfach im Schließmuskel nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist dann auch für Männer dann zum Teil sehr belastend, weil das unangenehm ist, zum Teil auch in der Partnerschaft, wenn man nicht offen darüber kommunizieren kann. Frauen haben ja auch ein ähnliches Problem, zum Teil schafften schon viel, viel früher mit dieser Blasenschwäche. Kann man ja auch gut behandeln, kann man vielleicht noch später was dazu sagen. Aber bei Männern ist es häufig so, dass das aus Scham auch da wieder ein bisschen generationsabhängig, ja, nicht so ganz angesprochen wird, aber es ist ein gängiges Problem. Und hier kommt dann irgendwann auch die Blasenschwäche mit dazu. Und mit der Blasenschwäche, da kann ich natürlich schon viel tun. Also einmal habe ich ja den sogenannten Cremaster-Reflex, also wenn ich den Brustkorb zusammenkneife, jetzt als Frau oder Mann ist es egal, den kann ich jetzt trainieren. Und wir haben ja mit den Möglichkeiten des Beckenbodentrainings in diesen modernen Kontistuhl-Geschichten, also dass man praktisch mit elektromagnetischen Wellen eine wahnsinnig hohe Muskelkontraktionsanzahl in 10 Minuten erzeugen kann, kann ich ja sehr schnell den Beckenboden auftreten. Davon profitieren auch sehr viele Männer. Wir haben das auch in der Praxis und haben sehr, sehr gute Erfolge, gerade bei Frauen, junge Frauen nach Schwangerschaft, die häufig ein Problem damit haben, die plötzlich nicht mehr joggen können oder nicht mehr tanzen können, weil Urin abgeht. Und bei Männern ist genau das Gleiche. Das geht sehr gut. Wichtig allerdings auch, der Mann muss sich dafür öffnen. Ja, wir müssen ins Gespräch kommen.
Sehr gut, damit hast du auch direkt schon die nächste Frage vorweggenommen. Die überspringen wir an der Stelle. Kommen wir zur nächsten. Warum ist Bauchfett hormonell so relevant und welche Rolle spielen stille Entzündungen dabei?
So, das Bauchfett ist ja so eine Sache. Es gibt ja zwei verschiedene Typen. Es gibt ja so das typische Fett, wenn jemand so auf der Haut sehr viel Fett hat, das ist ein bisschen mehr bei Männern, bei Frauen verbreitet, hat ja was auch mit der Hormone zu tun. Frauen nehmen in der Regel am Po und am Oberschenkel zu und Männer eher am Bauch. Von was wir jetzt reden, was wir angesprochen hast, ist eher das Bauchfett. Ich habe da immer so ein Bild am Strand, Mallorca, sag ich jetzt einfach mal, von einem Mann von hinten, ja, total schlank und wenig Po-Muskulatur. Also fast kein Hintern. Und total schlanker Mann und der dreht sich plötzlich rum und hat Fußball verschluckt. Jeder kennt so ein Bild, ja, was ich da so gerade skizziert habe. Und wenn man da jemanden untersucht oder mal auf dem Bauch so tätschelt bei den Pigmentwertkontrollen, das machen wir ab und zu in der Praxis, wenn ich die Patienten gut kenne, ja, sage ich, ja, sie haben jetzt nichts an der Haut, aber tätschel so ein bisschen den Bauch, dann habe ich da diesen prallen Fußball. Und das bedeutet, dass dieser Mensch hat ganz, ganz viel Bauchfett, das sogenannte viszerale Fettgewebe. Und das ist so gefährlich, weil es erst Hormone bildet und zweitens diese stille Entzündung, Silent Inflammation, gerade im Darmbereich, aber auch im Fettbereich und gibt Entzündungsmediatoren frei, kann man auch messen. Und die hormonelle Veränderung ist zum Teil so stark, dass sich das auf die Potenz auswirkt. Denn dieses Fettgewebe produziert weibliches Hormon. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, stark übergewichtige Männer mit 50 plus anguckt, dann verlieren die manchmal den Bartwuchs, die sehen plötzlich so weiblich aus, Brustentwicklung etc. Das kommt durch die weiblichen Hormone und die wiederum, bisschen wissenschaftlich jetzt, erhöhen da den Anteil des Sexualhormons Dinoxuluins. Das sind die kleinen LKWs, die unsere Blütehormone durch die Gegend karren. Aber wenn ich ganz viele LKW habe und wenig Testosteron, also wenig Testosteron, da ist das alles an dem SHBG, also an den LKWs, aufgeladen und wird nicht mehr in das Gewebe abgegeben. Also das ist oft so ein Einstieg auch in so eine Hormonhülle-Dysbalance. Ja, und da ist der Grenzwert, wo man wirklich aufpassen muss. Vor wenigen Jahren war es 100 Zentimeter, jetzt sind es 102. Wir haben uns in Afrika angepasst. Aber ab 95 Bauchopfer geht schon raus. Das ist in der Tat vielen nicht bewusst. Die das haben auch, diese starken Bauchumfang, und sich da mal interdistisch untersuchen lassen, haben oft Probleme mit Fettleger. Das jubelt Leute auch sportlich, ja, die aber durch den Lifestyle, Thema Alkohol, dann tatsächlich auch schon im Frühjahr eine Fettleber haben. Und da habe ich natürlich auch die ganzen Risikofaktoren hormonell vor das Reinsetzen, insbesondere diese Silent Inflammation.
Das heißt, deine erste Empfehlung ist, den Bauchumfang zu messen und dann die entsprechenden Biomarker auch zum Thema Silent Inflammation direkt abklären zu lassen.
Wir haben in der Männergesundheitssprechstunde haben wir ein Maßband. Ja. Und man kann schon sagen, ab 100 Zentimeter Bauchumfang müsste man eigentlich schon das Testosteron messen. Geht schon los. Und ich will jetzt nicht irgendwie eine Gruppe diskriminieren, aber wenn man ein starkes Übergewicht hat als Mann, vielleicht einen Bauchumfang von 120, da kann ich davon ausgehen, dass ich ein Hormondefizit habe. Und viele, meine Erfahrungen sind dann auch, was die Potenz angeht, ich will nicht sagen impotent, aber sehr, sehr stark eingeschränkt. Aber es lässt sich erklären durch die hormonelle Veränderung, die dann durch die Produktion von weiblichem Hormon unter anderem im Bauchfett eben stattfindet.
Damit sind wir auch schon beim nächsten Streifzug, den ich mit dir und mit der Biogener Community vorhabe, nämlich zum Thema Potenz und Fruchtbarkeit. Welche Faktoren beeinflussen die Potenz und die Fruchtbarkeit und was können Männer zusätzlich zu dem von dir bereits angesprochenen konkret tun?
Also ganz klar Stress. Also Potenz und Fruchtbarkeit, Stress. Das ist in jungen Jahren auch ein großes Thema. Ich habe schon mal diese Berufsgruppe, die da 60 Stunden arbeitet, skizziert. Heute ist es ein bisschen mehr mit Work-Life-Balance. Viele passen da auf sich auf, aber es gibt viele, die auch da in diesen Sparten Karriere machen wollen und da scheint es noch immer so dazu zu gehören. Was wir früher vielleicht mal zu viel gearbeitet haben, vielleicht mal ein bisschen zu wenig gearbeitet, ich sag's mal ein bisschen ketzerisch, ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Hauptfaktor. Ich habe ja früher in der dermatologischen Ausbildung als Androloge gearbeitet und habe, ich sag's mal, so ein bisschen platt die Spermien gezählt. Und ich kann mich gut erinnern an einen Geschäftsmann, der in München ruhte und seine Gattin uns in die Wiesen und der eine gewisse Einschränkung seiner Spermaqualität hat. Und dann ist es ja wichtig, dass man dann auch diese Inseminationsbehandlungen macht. Und wir haben ihn untersucht, ich habe ihn untersucht und Spermienqualität war alles okay. Und dann kam es zu Tag der Tage, ne, also Brot abbauen, dann heimbestellt und so weiter zur Insemination. Und da musste er natürlich auch Sperma gewinnen. Und ich gucke und fast nichts Bewegliches und es war eine Katastrophe. Und dann fragte ich ihn, was haben sie gemacht oder sowas? Ja, das letzte Mal war ich ja nach Urlaub hier, diesmal komme ich aus dem Beruf, es war schon viel los und ich bin heute Morgen um 4 mit meinem schnellen Auto Rekord irgendwie 3,5 Stunden von München. Gar nichts geht damit. Ja, also das ist ein wichtiger, also es ist plakativ jetzt dieser Fall, ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also Stress ist ein wichtiger Faktor. Und da sind wir gleich bei Lifestyle. Kann ich erwarten, dass ich da die Riesenpotenz habe, wenn ich einen Lifestyle habe, der auf der Geholspur ist. Und das ist, was am meisten das beeinflusst. Klar gibt es auch da in jüngeren Jahren, gerade was Fruchtbarkeit angeht, auch Probleme seitens der Spermienproduktion, seitens der Samenbläschen, wenn mal Entzündungen da war. Weil das Spermum, was ist das? Zu 98% kommt die Flüssigkeit aus den Samenbläschen. 2% oder 1% sind das Spermien, also rot. Da ist es in der Tat so, dass hier auch der Lifestyle eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Sonst kurz die Frage.
Aber ich habe den Faden noch. Inwiefern ist denn erektile Dysfunktion damit auch heilbar?
Und wenn wir dann bei dieser Gruppe Hormone untersuchen, finden wir gelegentlich hormonelle auch Defizite, aber insbesondere auch Defizite eben von der Energie und von allgemeinen Erschöpfungsgrad. Das macht sich dann wiederum auch hormonell über die Nebennierenachse bemerkbar und das führt dann in aller Regel auch zu Potenzproblemen. Und Männer sind diesbezüglich natürlich auch etwas, ja, ich will mal sagen, disponierter, denn der weibliche Orgasmus, ob er wirklich stattgefunden hat, weiß man ja manchmal nicht. Das kann man ja auch gut vorspielen. Beim Mann ist das schlecht möglich. Man sieht die Erektion, man sieht, wie gut die Erektion ist, wie lange die hält. Und das ist für viele Männer auch dann, wenn so ein Ereignis mal ist, bleiben wir mal bei einem Mann unter 30, ja, so im Stressereignis, plötzlich gibt's da einen Einknick, die Erektion hält nicht mehr so lange. Der Orgasmusfähigkeit ist eingeschränkt oder gar nicht mehr da. Das macht extrem etwas mit der Psyche. Und dann beginnt in aller Regel so eine Spirale. Und da die Männer wieder einzufangen, ist eine große Aufgabe. Natürlich mit einfühlsamen Gesprächen. Man muss die Lebenssituation einmal erkunden, den Lifestyle ansprechen, ganz klar, Introspektionsfähigkeit. Und da steige ich mal kurz auf die Möglichkeiten halt der entsprechende Medikamente wie Sildenafil etc. pp., die Erektionsfähigkeit wieder steigern. Das ist manchmal eine ganz gute, sag mal, Therapiekrücke, diese Phase hinwegzuhelfen, dass wieder so das Selbstbewusstsein aufgebaut wird. Mensch, es geht ja noch. Und ich habe das jetzt hingekriegt, zwar eventuell mit einem Medikament, aber ich kann das in aller Regel in dem Alter wieder absetzen. Im Alter kann es sein, dass diese Medikamente auch dann zum Dauereinsatz kommen. Aber das so diesem Alter, was ich anspreche, gerade was Fruchtbarkeit angeht, das ist eher ein psychologisches Problem.
Das heißt, du nutzt die Medikation auch, um den Stress rauszunehmen an der Stelle und schaust dir dann den gesamten Lifestyle an in allen Komponenten, Ernährung, Bewegung, Sport, natürlich das Stressvolumen und die Resilienz.
Ja, das ist richtig. Also das ist, man kann ja, ich weiß nicht, wo man überall jetzt diese Potenzmedikamente bekommen kann, also die erektionsfördernden Medikamente. habe nur ein Beispiel von den drei gängigen genannt. Wichtig ist, wenn es tatsächlich also verschrieben wird, sollte ja auch verschrieben oder muss verschrieben werden, wobei man das im Ausland auch freikaufen kann oder sich bestellen kann. Wichtig ist aber das Gespräch mit einem Spezialisten. Ja, und wenn ich das nur einnehme und mir da so drüber helfe, aber nichts ändere oder da gar nicht drüber so diese Introspektionsfähigkeit lerne, warum kommt das überhaupt? Weil wenn ich ein Symptom bekomme, ist doch in aller Regel eine Ursache da. Also nur ein Symptom zu behandeln, ist ja irgendwie Hochdruck. Ja, ich habe Kopfschmerzen, nehme ich eine Kopfschmerztablette an. Ich kann mich ja fragen, woher kommt der Kopfschmerz eigentlich? Und wenn es was Seelisches ist, ist das ganz, ganz wichtig, da so eine Begleitung. Denn das lässt sich ja relativ schnell auch abfrühstücken, indem man halt ein paar vertrauensvollen Gesprächen das klären kann, um dann auch eine Änderung, und wenn es nur eine Mindset-Änderung ist, ja, herbeizuführen. Das ist allerdings notwendig, dass natürlich sich ein Patient vorstellt, also ein Mann der sich vorstellt und sich da öffnet. Ich will dabei nur mal eine kleine Anekdote erzählen. Es ist so diese, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so diese Generation, so sagen wir mal Ende 70 und älter, Ende 1970 geboren und älter, die so ein bisschen weniger introspektionsfähig ist. Und wenn ich so merke, da ist etwas auch so auf der vegetativen Seite oder vielleicht auch dann das Thema einer Gesundheit oder Potenz, da gibt's so einen schönen Trick, den ich selbst anwende und auch meinen jungen Kolleginnen und Kollegen immer versucht beizubringen. Und zwar frage ich so diese ganzen ja, emotionalen oder auch körperlichen Befindlichkeitsstörungen so in einem Staccato-Stil ab. Also ein Mann sitzt vor mir, ich frage, haben Sie Stress? Wie immer. Gut, was heißt denn wie immer? Naja, ich habe 600 Angestellte, die Steuerprüfung ist im Hause und habe momentan mit meiner 16-jährigen pubertierenden Teenager. Wie immer. Ne? Kein Stress. Und da ist es ganz wichtig, auch zum Beispiel die sogenannte VNS-Analyse durchzuführen. Das ist ja das vegetative Nervensystem, was man am besten kann mit dieser Herzratenvariabilität. Gibt es ja heute auf der Uhr, Apple-Uhr etc. Gibt es ja viele Variables, wo man das machen kann. Wir führen die dann durch und das war so der erste Erfolg vor 12, 13 Jahren, dass ich also Männern zeigen konnte, hier schwarz auf weiß, beziehungsweise farblich, ihr Stresslevel ist zu hoch. Wenn wir Atemübungen machen zur Entspannung, sie kommen ja gar nicht runter. Huch, plötzlich tun sie was. Ja, oder zumindest ist schon mal ein Bewusstsein da. Und dann kommt also dann auch meine Abfrage, dass ich so sage, sagen Sie mal, haben Sie Probleme mit dem Schlaf, so Gefühl irgendwie der Angespanntheit, halt irgendwie Heißhunger, Gelenkbeschwerden, Potenzbeschwerden, Muskelbeschwerden, vielleicht mal Kopfschmerzen oder sowas. Haben Sie da was? Und oft kommt dann so, bö, alles in Ordnung. Und beim zweiten Mal kommt dann häufig, sagen Sie mal, Sie haben das letzte Mal sowas aufgezählt. Da hatten Sie auch Potenzprobleme aufgezählt. Da würde ich jetzt noch mal drüber sprechen. Mhm. Also die Bereitschaft, darüber zu sprechen, ist häufig auch, wenn man sich kennenlernt, in den ersten Gespräch nicht da. Dann staccato die ganze Sache, ja, mal so sagen, dass man dafür gesprächsbereit ist, wenn man es nicht direkt ansprechen möchte. Und dann kommt dann beim zweiten Mal dann oft so, ach, da war doch mal was, da wollte ich jetzt doch mal drüber sprechen mit Ihnen. Ja? Also das ist sehr, sehr häufig auch in der Sprechstunde, wenn sich nicht jemand direkt in der Männersprechstunde vorstellt. Das ist so ein in Anführungsstrichen Trick, ja, auf diese Schiene zu locken.
Als eine Frage der Zeit und auch des Vertrauens.
Genau, das ist ja ganz wichtig. Auch muss man ja aufbauen.
Thomas, wir sind nun auch schon am Ende unserer Episode angekommen. Ich würde von dir gerne noch wissen, welche präventiven Maßnahmen oder Routinen empfiehlst du, um die Männergesundheit ganzheitlich zu fördern?
Es kam ja schon bei dem einen oder anderen Beitrag von mir jetzt raus, also letztlich ist das Thema Prävention. Und das beginnt nach der Geburt in der Familie, in der Kita, im Kindergarten, im Grundschulalter. Da auch, und das ist natürlich jetzt ein politisches Engagement, was da gefordert wird, so ein Statement, wäre es wichtig, die Prävention schon auch, möglicherweise auch als Schulfach, ne, Sexualkunde ist ein Schulfach, dann nachher im späteren Alter, so in der Pubertät, aber auch schon da, jetzt nicht die Sexualkunde, aber die Gesundheitskunde. Also wie kann ich mich gesund halten? Was sind Dinge, wo ich was anders machen sollte als vielleicht meine Eltern, dass die Vorbilder hinterfragen. Ja, ist ja auch so, die Lebenserwartung von Männern ist ja kürzer als die von Frauen. Es gibt zwar verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen, aber auch genetische Geschichte, aber eine auch, und dass wir auch ein XY-Chromosom haben, bauen eine XX, ja, und auf die X-Chromosomen sind die ganzen Kodierungen für unser Immunsystem. Da haben wir eins weniger. Aber die Sterblichkeit bei Männern ist auch deswegen höher, weil sehr viele junge Männer auch sterben, weil das Risikoverhalten größer ist. Da geht es auch schon wieder los. Also Risikoverhalten, wann ist ein Mann, ja, so, was dann eben dann dazu zu kindlichen Unfällen oder wie ein gefühlten Lohnplan ist. Also das ist Prävention, und Prävention ist dann letztlich auch alles ein Thema des Lifestyles. Ich freue mich jetzt schon auf die letzte Frage.
Da kommt jetzt. Genau, deine Top 5 Faktoren für ein gesundes Männerleben.
Genau, das sind die Top 5. Also Top Nummer 1, bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers. Also weg von diesem Maschinendenken, ja, ich laufe jetzt und jetzt wird gelaufen, bis ich umfalle so ungefähr. Nein, bewusste Wahrnehmung, wo ist die Grenze, wo tut's weh, und mal in sich hinein. Ja. Riesenproblem, aber eine bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und dann zeitgleich das Hinterfragen der eigentlichen oder der eigenen Männerrolle. Es gibt so eine alte, ja, wie soll ich sagen, Spruch, ja, eher ist es eine Weisheit. Wir alle haben ja Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze bestimmen ja auch so unser Mindset. Es ist unendlich oft in Studien gezeigt worden, ja. Dieses Mindset, diese Glaubenssätze kommen von den 5 engsten Personen, mit denen ich mich ständig umgebe. Das ist nicht unbedingt die Familie. Kann auch sein, ja. Aber ältere Schwester, wenn man erzogen wurde oder sonst was, ja, oder ältere Bruder. Aber auch 5 Freunde. Das heißt, was die 5 Freunde erzählen, was die für ein Mindset haben, das ist das, was ich in aller Regel übernehme. Meist unbewusst. Weil es ja auch so in der Community so ein Sicherheitsgefühl ist. Man muss es aber hinterfragen. Also, das steckt auch hinter bei der Frage jetzt von dir dabei. Also, was ist das jetzt mein Top 2? Also, die Hinterfragen dieser Männerrolle. Und ich orientiere mich immer gerne an Menschen, die außerhalb dieser 5 Personen sind. Und gucke, was haben die denn für ein Bild? Von irgendwas. Ja. Das kann ein Coach sein oder sonst irgendwas, ja, aber, oder jemand, der was anderes gemacht hat, oder jemand, der da ist, wo ich hin will. Das sind die 5 möglicherweise nicht mit dem, die umgehe. Und das ist eigentlich so eine für mir wichtige Aussage, die ich auch versuche zu vermitteln und die ich auch lebe. Also wenn ich irgendwann ein Ziel erreichen will, ist gut, wenn man was aufschreibt und wenn man sich mit den Leuten umgibt, die das Ziel erreicht haben. Top 3, Körperhygiene. Da meine ich jetzt nicht die Waschungen, ja. Also Körperhygiene heißt, dass ich meinen Körper pflege. Und da gehört es Bewegung. Also mal von der Ernährung. Also Ernährung ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber Bewegung. Und wir wissen, dass ein Training heute, und zwar die Aufteilung ist, früher hieß immer Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Heute weiß man das besser. Es sind 90-95% Krafttraining und 5-10% Ausdauer. Und wenn man das Krafttraining sehr intensiv durchführt, von der Frequenz, jetzt nicht von dem Gewichten, sondern von der Frequenz, habe ich auch gleichzeitig gewisse Ausdauer. Das heißt, die Pflege der Muskulatur, ich habe es schon mal gesagt, der Muskelstoffwechsel wird angeregt, die Endorphine werden angeregt. Und es geht nicht um die großen Gewichte beim Herrn. Es geht um die Beweglichkeit und um das Ansteuern der Muskulatur und das bewusste Pflegen der Muskulatur. Und dann kann ich auch diese Alterserscheinungen aufhalten. Denn irgendwann kommt der Punkt, dass der Körper, dass die Muskulatur das Körperskelett nicht mehr tragen kann. Und dann geht das los. Ja, also, dass ich dann so ein bisschen hinfällig werde, mich nicht mehr bewegen kann und so. Mit der Pflege der Muskulatur, das ist es. Ja, und da gehört natürlich zur Körperpflege letztlich auch das ganze Thema Vorsorge, was wir ja gesprochen haben. Also das denke ich jetzt immer können. Top 4, die Psychohygiene. Ganz wichtig. Da tun sich Männer auch wieder so ab Generation Z schon leichter, ja, dass man also Psychohygiene, wenn man ein Problem hat, was man jetzt ständig mit sich rumschleppt, das ist nicht der Stress jetzt an der Arbeit oder weil das Auto kaputt ist oder sonst was oder eine Finanzierungsfrage, ja, die geklärt werden muss, sondern so ein Stress, den man so schon möglicherweise ein Leben lang mit sich herumschleppt, der aus der Familie erklärbar ist, dass man den angeht. Entweder durch eine Verhaltenstherapie, kurze Therapie, wenn es notwendig ist. Natürlich gibt es ja andere psychische Bedingungen, die vielleicht eine längere Therapie bedingen. Oder man sucht sich einen Coach. Mhm. Also man kann anfangen vom Ernährungscoach bis zum Karrierecoach, ja, oder Lifestyle-Coach und sowas, ja. Und wenn ich mich bei der Seite outen darf, ja, ich habe also mit 64 entschieden, dass gewisse Dinge, die ich auch
in meinem Leben mit mir rumgeschleppt habe, da nicht mehr so ich jetzt wollte, wenn ich jetzt mal von 80, 90 ausgehe, meiner Lebenserwartung, wenn ich Glück habe und mich entsprechend pflege, da habe ich eine Verhaltenstherapie abgefahren, einmal im Monat. Also das wird betrachtet als Coaching, ja. Und das ist also eine super Sache, weil man damit diese ganze Stressfaktoren runterfahren kann. Und Top 5, und das jetzt auch ganz klar, das ist das Highlight, Pflege von sozialen Kontakten. Hm. Ja, wir wissen es auch aus der Longevity oder Langlebigkeitsforschung, ja, dass also soziale Kontakte ganz, ganz wichtig sind, auch für eine gesunde Haltung des Körpers, des Geistes, also soziale Kontakte. Und da gibt es sicherlich für uns Männer auch noch viel, viel aufzuholen, wobei, wie gesagt, auch die jüngere Generation da schon viel, viel besser dabei ist, auch mit den ganzen neuen Medien. Aber nichtsdestotrotz, also nicht nur über das Smartphone, sondern auch face-to-face, das finde ich ganz wichtig, das zu pflegen.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für diesen super spannenden und auch offenen, ehrlichen Einblick in das Thema der Männergesundheit inklusive deiner persönlichen Empfehlungen, die ich sehr zu schätzen weiß.
Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können was bewirken.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet wertvolle Impulse mitnehmen. Vielleicht ist genau heute der richtige Zeitpunkt, neue Gespräche zu führen, Routinen zu hinterfragen und bewusst Verantwortung für eure Gesundheit zu übernehmen. Für euch selbst, aber natürlich auch für euer Umfeld. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voller Energie und neugierig.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.